Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen jetzt zu einer Sportart hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, die noch nicht allen Leuten geläufig sein könnte. Es ist ja quasi der Mehrkampf der Rückschlagsportarten. Es geht um Racquetball. Was das ist, wie die Geschichte hinter diesem Sport ist, was für Wettbewerbe es gibt, welche Spezialisten es gibt, darüber rede ich jetzt mit dem Präsident des Deutschen Racquetball-Verbandes, mit Frank Kleiber. Hallo, Herr Kleiber.
Ja, guten Morgen erstmal an alle.
Herr Kleiber, habe ich das richtig erklärt, dass es dann quasi der Rückschlag-Mehrkampf ist zwischen Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis?
Ja, Racquetball ist die Kombination aus den vier bekanntesten Rückschlagsportarten. Und dazu gehört eben halt auch Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Wobei Squash die einzige Sportart ist, die nicht olympisch ist. Die anderen drei sind ja sogar olympisch. Mhm. Und es gibt natürlich noch so andere Exoten wie Padel-Tennis oder sowas. Die sind allerdings nicht da drin, würde auch den Rahmen sprengen, wenn die Hallenfindung dabei berücksichtigen würde.
Ja. Wie ist denn Racquetball überhaupt erfunden worden? Hat da irgendjemand mal in so einer Tennishalle gedacht, ach Mensch, nebenan steht eine Tischtennisplatte, lass uns das mal zusammenführen? Oder wie ging das vor sich?
Das wird nur so gemunkelt. Also in den frühen 1990er Jahren, da soll das in Skandinavien erfunden worden sein. Kann man noch nachvollziehen, die haben ein halbes Jahr dunkel, da müssen die natürlich irgendwo in eine Halle gehen und dann wird das wohl irgendwie erfunden worden sein.
Ja, also in Skandinavien hat die Sportart Racquetball quasi ihren Ursprung gefunden, dass man gesagt hat, okay, man verbindet mal die vier Rückschlagsportarten, die quasi jeder kennt.
Ja, es gab früher mal so vier Schlägerturniere, also was Einzelnes, da hat jemand schon mal aus Spaß was gemacht. Aber man sagt sich, Schweden und Finnland hätten das wohl in den 90ern gleichzeitig irgendwie angefangen.
Ja, und also
in Schweden und in Finnland.
Ja, und der Name Racquetball kommt dann auch daher aus Schweden, Finnland, oder wurde der erst später gefunden?
Das kann ich auch nicht so richtig sagen. Ich bin seit 2009 dabei selber. Mhm. Ja. Und das heißt, also, ich bin mehr oder weniger noch ein Frischling.
Ja.
Aber Lon ist immer eine Endung für eine Multisportart. Ne? Wenn man zum Triathlon geht, ja. Ne? Laufen, Schwimmen, Radfahren oder der Zehnkampf ist Decathlon eigentlich, mhm. Ne? Im Olympischen, dann bietet sich das ja quasi an. Man hat ein Racket in der Hand und man endet mit Lon und hat diese Multisportart einfach.
Ja. Sie haben gerade gesagt, die Sportart wurde quasi in Skandinavien erfunden, beziehungsweise dort wurde dann in den Anfang der 90er Jahre dieser Sportart gefunden oder erfunden und da fanden dann auch die ersten Matches und die ersten Wettbewerbe statt. Habe ich das richtig?
Ja, richtig. Gesehen? Also da sind zumindest diese ersten Wettkämpfe mal entstanden und das hat dann irgendwie ein Österreicher mal 2003 mit nach Europa gebracht.
Ja. Und in Europa hat man sich gedacht, ach Mensch, wir haben die Hallen, wir haben die Multifunktionshallen und wir haben diese Sportcenter dann auch, wo es Squash Courts bzw. Tennis Courts gibt und auch Badminton Courts. Das bietet sich dann an, oder was?
Ja, genau. Wir haben natürlich in Deutschland hier speziell da schon noch eine sehr gute Infrastruktur. In anderen Ländern, so wie Polen, muss man natürlich schon ein bisschen weiter fahren. Aber ich sage mal, in Deutschland, da findet man schon in den größeren Städten solche Hallen, wo es zumindest drei Sportarten gibt. Mhm. Tischtennis ist nicht so weit verbreitet in Sporthallen zum Vermieten. Das sind mehr Exoten. Aber man kann natürlich Tischtennisplatten auch gut in einem Badmintonfeld stellen. Wenn das Licht ausreichend gut ist, dann hat man die vierte Sportart dabei.
Ja, oder wo ich es gesehen habe, dann in Squash Courts dann auch mit drin.
Das machen wir teilweise auch. Bin ich nicht selber so ein Fan von, weil man hat oft nur weiße Bälle zur Verfügung und dann hat man die weiße Wand. Ja. Und das ist für gute Tischtennisspieler ist das ein bisschen irritierend, die sind das nicht gewohnt. Man müsste dann eigentlich mit gelben Bällen spielen, die hat man aber nicht immer so zur Verfügung.
Ja. Ich habe Sie eben vorgestellt als den Präsidenten vom Deutschen Racquetball-Verband. Irgendwann ist dieser Sport ja erst erfunden worden, dann gab es die ersten Wettkämpfe und dann wurde es organisiert. Seit wann gibt es den Deutschen Racquetball-Verband, beziehungsweise seit wann gibt es dann auch sowas wie einen Weltverband?
Ja, den Deutschen Racquetball-Verband, den hat man gegründet am 24. Januar 2008.
Ja.
Und dieses erste Team, die sind auch relativ lange Vorstand gewesen und sind vor 2 Jahren zurückgetreten. Also die haben gesagt, okay, wir haben das jetzt lange genug gemacht, jetzt müssen wir ein paar andere Leute ran, und so bin ich dann da reingewählt worden. 2003 fanden aber schon German Open statt, in Weiterstadt.
Ja. Ja.
Die Weiterstadt ist im Hessischen.
Mhm.
Und das hat ein Veteran des Rettelon-Sports, der hat das da einmal organisiert, das ist der Herr Volker Sach. Der ist auch heute noch aktiv, der spielt auch mit mir zusammen in der Ü55-Nationalmannschaft. Und der hat in dieser Stadt da das erste Mal eine German Open gemacht und hat das dann auch weitergeführt. Bis die German Open irgendwann mal nach Nussloch gegangen sind, das ist bei Heidelberg.
Mhm.
Und Weiterstadt macht aber parallel, so im Monat Juni meistens, jedes Jahres, machen die ein Fünfschlägerturnier. Das ist ganz, ganz beliebt und immer ausgebucht. Da wird Minigolf noch hinten dran gespielt.
Sehr schön.
Das ist das berühmte Fünfschlägerturnier in Weiterstadt.
Ja, das ist sehr schön, wenn noch der fünfte Schläger mit dazugeführt wird. Gut, dass man dann nicht so ganz viel ausholen muss zum Minigolf. Aber Sie sagten gerade, als Weltverband gibt es, den deutschen Verband. Wie viele Verbände gibt es im Moment unter dem Weltracquetlon-Verband? Beziehungsweise in wie vielen Nationen wird Racquetlon im Moment gespielt? Ist das eine Europageschichte oder ist das weltweit?
Ja, doch. Also ich bin auch gleichzeitig im Weltverband aktiv. Und zwar bin ich da zuständig für den Racquetlon-Sport und dessen Förderung in Nicht-EU-Staaten. Da bin ich jetzt im August reingewählt worden. Und ich mache da auch aktiv im Moment in Indien was und bin auch in Thailand aktiv. Ich habe schon die Thailand Open letztes Jahr organisiert. Die wird jetzt auch wieder im Januar 2009 da stattfinden. Und wir versuchen auch diese Länder da in Asien mal für uns zu gewinnen. Im Moment müssten wir, wenn ich nicht alles täuscht, so in etwa so 42 bis 44 Nationalverbände unter dem Dach der FIR irgendwie zusammengefasst haben.
Das ist ja schon eine ganze Menge für eine Sportart, die eigentlich noch so ein bisschen unter dem Radar läuft. Oder sind Sie noch nicht so richtig zufrieden damit?
Man muss natürlich auch sagen, im Prinzip im malaysischen Racquetlon-Verband, in Malaysia hat es noch nie ein Turnier gegeben. Also die sind einfach nur da und bemühen sich mal, Leute da zusammenzukriegen.
Ja.
Die kann man noch nicht so ernst nehmen. Ne?
Ja.
Hingegen gibt es aber USA oder Kanada, da sind richtige Weltturniere. Also diese FIR-Tour, die wir da spielen, das ist also parallel wie beim Tennis die ATP-Tour. Ja?
Mhm.
Diese FIR-Tour, die macht 2-mal Stopp in Kanada.
Mhm.
Zum Beispiel ein kleines Turnier und ein großes Turnier haben die da. Und das ist also quasi ein Turnier, wo man am meisten für reisen muss. Also die längste Strecke geht eben halt nach Kanada.
Ja. Und wie viele Menschen spielen im Moment Racquetlon in Deutschland? Was würden Sie schätzen im Moment?
Ja, ich denke, in Deutschland habe ich da ein bisschen im Überblick, da würde ich schätzen, da sind so zwischen 300 und 400 Leute.
Ja.
Zur Bundesliga jetzt am Wochenende kommen in etwa 150 bis 170.
Ja. Sie haben gerade gesagt, am Wochenende findet die Bundesliga statt. Wo findet die statt?
Die findet statt im Tespo Center in Karst.
Mhm.
Und das geht also über 2 Tage. Das ist Teil der Rückrunde quasi. Also das ist die Rückrunde. Wir haben die Hinrunde, die ist in Fürth gespielt worden im April. Und die Rückrunde wird jetzt in Karst gespielt. Das heißt, man muss nicht so viel Aufwand betreiben beim Racquetlon. Man opfert quasi 2 Wochenenden im Jahr und hat dann im Prinzip für seine Mannschaft gespielt.
Ja.
Wir haben 5 Ligen immerhin. Ne? Und in der ersten Bundesliga, da spielt schon die Crème de la Crème. Da wird der deutsche Meister dieses Jahr wieder ausgespielt.
Also wenn ihr am Wochenende in der Nähe von Karst seid, dann schaut mal vorbei. Das ist tatsächlich sehr, sehr guter Sport, der dann auch geboten wird. Aber wenn wir jetzt über die Bundesliga sprechen, beziehungsweise dann auch über die Meisterschaften, müssen wir natürlich sprechen darüber, wie so ein Racquetlon-Wettkampf dann natürlich abläuft. Wir haben die Sportarten Tischtennis, Tennis, Squash und Badminton. Und es gibt eine festgelegte Reihenfolge, wie diese Sportarten durchgeführt werden.
Unbedingt. Es wird vom kleinsten bis zum größten Schläger gespielt.
Ja.
Und das muss auch so sein. Ja. Also vom Ballgefühl her macht das also wirklich Sinn. Würde jetzt keinen Sinn machen, mit Tennis anzufangen und danach Tischtennis zu spielen. Da hat man im Prinzip auf so eine große Kugel gehauen mit einem richtig schweren Schläger.
Ja.
Und dann geht es mit so einem kleinen Schläger weiter auf einen 2,3 Gramm kleinen Ball. Das da hat man nicht das Ballgefühl. Ja. Also vom kleinsten bis zum größten Schläger macht schon Sinn irgendwo.
Also als erstes Tischtennis, dann Badminton, dann Squash und dann Tennis am Ende.
Und dann Tennis, genau.
Und es gibt ja verschiedene, also wenn man diese Sportarten einzeln durchführt, hat man verschiedene Zählmodi. Im Tennis hat man 15, 30, 40, im Tischtennis hat man die Sätze bis 11 etc. Wie läuft das dann beim Racquetlon ab? Wie wird dort gezählt?
Ja, da wird jeder Satz auf einem internationalen Turnier bis 21 gespielt. Und auch beim Tennis, da gibt es also 14-8 und 19-17. Wird natürlich keinen Sinn machen, wenn man beim Tennis hier diese englische Zählweise 30-15 einführen würde. Man muss ja die Sportarten untereinander äquivalent vergleichen können. Und die Zählung ist eben halt so, dass alles aufeinander addiert wird und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt am Ende. Deswegen wird auch Tennis bis 21 gespielt.
Ja, also man fängt an mit Tischtennis, dann geht man mit Badminton weiter. Jeder Punkt zählt, also keine in irgendeiner Weise Sonderregeln, sondern jeder Ballwechsel zählt zu diesem Spiel dazu.
Richtig, also bei 20-20 gibt es auch eine Verlängerung, bis einer 2 Punkte Vorsprung hat. Das wurde übrigens im Council, im Internationalen Racquetlon-Verband diskutiert, ob man das nicht abschafft und 21-20 Schluss macht. Da war ich eigentlich auch dafür, da war aber immer noch eine Mehrheit dagegen. Ich finde, der Spirit von Racquetlon heißt, jeder Punkt zählt. Da könnte man eigentlich auch bei 21-20 Schluss machen. Ist vielleicht auch für die Hallenbetreiber ein bisschen entlastend, wenn da nicht so 29-27 Sätze rauskommen. Da muss man auch bedenken, das ist ein Zeitfaktor auch. Ne? Ja. Aber ist halt so, dass man eben, man nimmt die Pluspunkte mit. Ja, also mal ein Beispiel. Ich gewinne Tischtennis 21-10 und gehe mit plus 11 ins Badminton. Aha. Und dann verliere ich 21-5 im Badminton. Dann gehe ich mit minus 5 ins Squash.
Ja.
Und dann gewinne ich Squash 21-14. Und dann gehe ich mit plus 2 ins Tennis. So, diese plus 2, die kann ich noch außen. Oder sagen wir mal, wir hätten plus 3. Dann brauche ich nur 19 Punkte im Tennis, um das Spiel zu gewinnen.
Ja. Und dann würde auch.
In dem Augenblick, wo ich 19 Punkte habe, kann der andere nicht mehr gewinnen.
Und dann würde auch abgebrochen werden, das Spiel.
Genau, dann wird sofort abgebrochen. Habe ich jetzt nach dem Squash plus 22 oder mehr, wird gar kein Tennis mehr gespielt.
Ja.
Das ist für die Tennisspieler, für die Guten, die vorne raus nicht so gut sind, für die ist das ein bisschen frustrierend. Die kommen gar nicht ins Tennis rein.
Ja.
Die haben nach dem Squash haben die minus 33 und damit ist Tennis bedeutungslos. Und da Tennis die meiste Zeit beansprucht, ist das auch der Bottleneck auf Turnieren. Deswegen werden die Veranstalter das nicht gestatten, dass sie noch auf den Tennisplatz gehen und ihr Tennismatch noch machen. Wir brauchen die Plätze für die nächste Paarung.
Ja. Wie lange dauert so eine Paarung? Ich jetzt sag mal auf internationalem Level, dass wenn so ein Spiel ganz eng ist, wie lange dauert so ein Match?
Ja, 10-12 Minuten Tischtennis.
Ja.
Dann hat man 3 Minuten Zeit, den Platz zu wechseln, um mal kurz auf die Regel zu kommen. Und 3 Minuten zum Einspielen. Das heißt also, der Wechsel dauert 6 Minuten, dann geht's wieder los. Und ein Badminton-Match, gut, das dauert eine Viertelstunde. Dann wieder 6 Minuten, dann nochmal eine Viertelstunde Squash. Und dann kann man rechnen, 25 bis 35 Minuten Tennis, wenn also so wirklich ein ausgeglichenes Match ist. Und dann kommt man in der Regel so auf 70 bis 90 Minuten für ein Match. Was man allerdings auch wirklich mit High Power spielen muss. Ne? Man weiß ja nie, wie gut der andere Partner am Ende raus im Tennis ist.
Ja, absolut. Und ich meine, Tischtennis geht ja noch. Ich meine, ich habe selber Tischtennis gespielt und das kann durchaus sehr anstrengend sein, aber so ein Satz bis 21, der ist ja absehbar. Aber wenn ich zum Beispiel daran denke, an Squash oder an Badminton, was ja Sportarten sind, die durchaus wirklich konditionell sehr kräfteraubend sein können, ne?
Wir nennen die physischen Sportarten.
Ja. Ne?
Und das ist natürlich richtig, ein guter Badminton-Spieler hat einen kleinen Vorteil. Der spielt einen guten Squash-Spieler müde.
Ja.
So, und dann gehst du schon relativ kaputt in den Squash-Court nach 21 Punkten Badminton und machst vielleicht 2-3 Konzentrationsfehler, die du nicht gemacht hättest, wenn Squash vor Badminton gewesen wäre.
Ja.
Weil das sind alles so kleine Sachen. Also, wenn ich mir aber 2 aussuchen würde, dann würde ich Badminton und Tennis nehmen.
Ja.
Mit Badminton spiele ich den Squash-Spieler müde und der Entscheidungspunkt, wenn es mal ein Unentschieden gibt, man ist ja gerade am Tennisplatz am Ende. Mhm. Den Entscheidungspunkt, den Gummiarm nennt er sich, der wird im Tennis halt gespielt. Ne? Da hat ein guter Tennisspieler immer einen Vorteil.
Ja. Also bis 21 spielen Sie auf internationalen Turnieren, aber in der Bundesliga spielen Sie bis 11, oder?
Alle Mannschaftsspiele werden bis 11 gespielt, ansonsten würde das den zeitlichen Rahmen absolut sprengen.
Ja, bis 11.
Manche Spieler, die mögen das nicht bis 11, weil das geht so schnell. Da kann auch mal ein Anfänger beim Tischtennis mal zwei, drei Kantenbälle noch machen und so weiter. Der würde 21-4 verlieren und verliert in dem Mannschaftsspiel 11-3. Das steht dann in keiner Relation mehr.
Ja. Wo Sie es gerade jetzt ansprechen, dass Tennisspieler durchaus dann auch ein bisschen Probleme haben, also Tennisspezialisten in den vorderen Sportarten, braucht es ein Allrounder-Tum oder sagt man, man hat eventuell zwei starke Sportarten, zwei von den starken Sportarten, die reichen, um wirklich gut mitzuhalten, oder braucht man wirklich dieses Allrounder-Tum, dass man auf allen vier Sportarten halbwegs gleich gut ist?
Das kommt natürlich darauf an, in welcher Liga Sie spielen möchten. Ja. Wir haben jetzt 5 Bundesligen, wenn man jetzt mal auf die deutsche Vereinslandschaft zurückgreift. In der ersten Bundesliga gibt es Spieler, die haben keine Lücke.
Ja.
Also die spielen ihre schwächste Sportart also immer noch, sagen wir mal so, auf Bezirksklassenniveau.
Mhm.
Was mittlerweile hier in Deutschland schon eine anerkannt gute Klasse ist. Ja. Das ist ihre schwächste Sportart. Dann in der zweiten Bundesliga, die haben vielleicht eine Lücke da irgendwo. In der dritten Bundesliga, die haben definitiv eine Lücke und vielleicht nur eine Sportart, wo sie nicht so gut sind. Und so weiter. So pflanzt sich das im Prinzip vor. Wir haben die 5. Liga, da spielen wirklich Leute, die haben Spaß an der Freude und die haben vielleicht nur eine Sportart, wo sie ein bisschen was können.
Ja.
Und die anderen haben sie mal gemacht, aber die haben einfach Lust, diese Sportart zu spielen. Ja, und dann macht richtig Spaß zu sehen, wie die Leute in der 5. Liga da auch bis aufs Blut kämpfen, um ihre Punkte da zu machen für die Mannschaft. Ne? Das ist schon sehr toll anzugucken.
Ja. Sie sagen jetzt gerade, die in der deutschen Spitze haben dann, oder in der deutschen Bundesliga, haben dann kaum noch eine Schwäche auf Weltniveau. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, der Weltmeister, der jetzt aus Österreich, der Vize-Weltmeister, der aus Österreich gekommen ist, Lukas Windischberger, der ist gleichzeitig dann auch noch in einer guten internationalen Klasse im Squash. Also das sind dann Leute, die wirklich in einer Sportart richtige Spezialisten sind dann im Welt.
Ja. Also ich will vielleicht nochmal gerade ein Wort sagen. Es gibt ein Gegenbeispiel.
Ja.
Sie kennen sicherlich den Simon Rösner, Nummer 5 der Welt im Squash. Dem sein Bruder Benny, der spielt natürlich zwangsweise auch gut Squash.
Ja.
Und zwar so, dass der so ziemlich jeden aus dem Court haut. Dem seine beste Sport ist aber Tischtennis. Da ist der richtig gut. So, mit den zwei Sportarten ist der deutscher Meister geworden. Das andere, natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, Benny Rösner kann kein Badminton, kann kein Tennis. Das kann der verwalten irgendwo, ja. Aber in den zwei Sportarten gewinnt der meistens 21-3.
Ja.
So, wie will man das noch umbiegen? Ja. Muss man einen Benny Rösner 21-2 im Tennis und im Badminton schlagen? Also der ist ein lebender Gegenbeweis, dass man das auch mit zwei sehr guten Sportlern, und da ist er wirklich sehr gut, dass man das also machen kann. Da kann man auch schon mal, 2016 wurde der deutscher Meister. Ja.
Also es gibt so verschiedene Wege zum Glück beim Racquetlon.
Ja, aber wenn Sie jetzt mal sehen, der Jesper Ratzer, der jetzt wieder Weltmeister geworden ist, der hat ein Profil, das ist ja irre. Das kann sich kein Mensch vorstellen, welche Arbeit dahinter steckt. Der spielt seine schwächste Sportart Tischtennis, die spielt ja auf Verbandsliga-Niveau.
Mhm.
Dann ist der in Dänemark, ist der Top 50 in Badminton. In Dänemark, das sind die einzigen, die vielleicht China schlagen können.
Ja, ich weiß. Mhm.
Ja, da muss man sich mal vorstellen, also da Top 50 in Badminton zu sein, ist irre. Der hat noch nie im Badminton-Spiel verloren im Racquetlon. Und dann spielt der Squash in der dänischen Nationalmannschaft und ich denke mal, so Tennis spielt er so Zweitliganiveau. Und das alles in einer Person.
Das ist nicht schlecht.
Ja, das ist verdammt gut. Sonst könnte man den Windischberger nämlich nicht schlagen.
Ja, Jesper Ratzer aus Dänemark, der in diesem Jahr Weltmeister geworden ist im Finale gegen Lukas Windischberger. Und Leon Griffiths aus Großbritannien war im Halbfinale und Rafrikowski aus Polen. Also da sieht man dann auch, auf europäischem Niveau wird hier eine ganze Menge gutes Racquetlon gespielt.
Zum Rykowski noch vielleicht zu sagen, der ist mal ganz locker Europameister letztes Jahr geworden. Ja, mit dem hatte ich auch damals nicht gerechnet, aber der ist durch alle Finals gegangen und ist ganz locker Europameister geworden. Ist auch ausgeschieden im Halbfinale. Und der Leon Griffiths, das ist ein Engländer, der ist noch ganz jung, der ist vielleicht 16 oder 17, irgendwie sowas. Ja. Von dem wird man noch hören. Der ist mittlerweile schon so gut und das als Teenager. Den wird man sehen, der ist in allen Sportarten mittlerweile schon sensationell.
Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge über den Wettbewerb an sich gesprochen, über den Verband an sich gesprochen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die, auf das, auf den Ort, wo man spielt, müssen wir zu sprechen kommen. Natürlich, jeder kennt diese Sportcenter, wo man Tenniscourt hat, wo man Squashcourt, Badmintoncourt hat. Aber das gibt's nicht in jeder Stadt und auch die Hallensituation beziehungsweise die Möglichkeit zum Trainieren ist ja sicherlich durchaus eine schwierige. Wie ist das mit der Hallensituation in Deutschland? Wie würden Sie das einschätzen im Moment, wie schwierig ist es, Racquetball zu spielen in einer möglichst widerstandsfreien Situation, dass man sagt, man hat möglichst alle Sportarten relativ nah beieinander?
Ja, also wir haben schon flächendeckend Hallen dafür. Ja. Nur man muss sich bewusst werden, in welcher Größe möchte ich eine Veranstaltung ablaufen lassen. Ne? Die Bundesliga zum Beispiel, da habe ich fast 180 Leute in der Halle. Und da muss ich natürlich auch das Turnier gesichert an zwei Tagen irgendwie durchkriegen. Da muss ich 6 Tennisplätze Minimum haben. 8 wäre mir schon lieber. Mhm. Ja, weil Tennis ist immer der Bottleneck. Ja. Man muss bedenken, man hat 2 Aufschläge. Der erste prallt vom Netz zurück, dann muss ich da wieder hinlaufen und den Ball wieder aufheben. Also Tennis dauert schon wirklich viel länger als die anderen Sportarten. So, und wir haben für die Bundesliga, wenn man bedenkt, man braucht 6 Tennis, Badminton braucht man mehr, weil man dann die Tischtennisplatten neu hinstellt und mindestens 6 Squashcourts, dann habe ich eigentlich nur noch 5 Hallen in Deutschland, wo ich das machen kann. Die eine ist angeschlossen an so ein Hotel, im Vienna Haus in Braunschweig. Da wird nächstes Jahr die Hinrunde stattfinden und wahrscheinlich auch die Weltmeisterschaften werden auch in Braunschweig stattfinden. Ja. Und da haben wir Castrop-Rauxel, Sportforum, hier Tespo in Karst, das Sportcenter in Fürth und dann haben wir noch eins in Leipzig. Und dann ist meine Auswahl für die Organisation der Bundesliga auch schon erschöpft. Mhm. Wir haben kleinere Hallen hier überall, da wo wir unsere Tagesturniere auch so abhalten. Und die German Open zum Beispiel, die wird in Nussloch bei Heidelberg gemacht. Das ist auch eine sehr schöne Halle, aber die haben nur 3 Indoor-Plätze Tennis. Mhm. Die spielen aber im Juli und da wird Tennis auf Asche draußen gespielt. Das ist ein kleines bisschen mit Risiko verbunden. Wenn es regnet, fällt der Turnier buchstäblich ins Wasser und die müssen auf 3 Indoor-Plätze dann überwechseln und dann gibt es Stau. Das ist nicht so gut. Aber wir haben schon Center hier und da. Ich sag mal, ich komme ja jetzt hier aus Moers. Da fährt man ins Cosmo nach Düsseldorf oder nach Bocholt in dieses kleine Center da. In Büderich gibt es einen. Da kann man schon ein bisschen was machen. Ja? Mhm. Dann haben die so eine Konfiguration von 3 Plätzen pro Sportart. Da kriege ich aber locker ein Tagesturnier mit 60 Leuten unter. Mhm. Auf 3 Plätzen.
Ja. Also es funktioniert in Deutschland, die Infrastruktur ist da. Es ist nicht immer ganz leicht, aber es funktioniert schon.
Ja. Tischtennis ist quasi der Bottleneck und Squash. Weil Squash ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast hier in Deutschland und die viele Squash oder viele Sportcenter, die machen die Squashcourts zu und machen da so Kletterwände rein oder so Spinning, das ist ganz bekannt mittlerweile. Man muss das Squash eben dabei haben, das ist ganz klar. Badminton, Tennis ist fast kein Problem, die gibt's überall. Und man muss genug Badmintonfelder haben, wo man Netz abbauen kann und eine Tischtennisplatte hinstellen kann. Mhm. Dann ist das alles gesichert. Ja. Also man kann schon flächendeckend in Deutschland Turniere machen. Ja. Man kann da auf der Webseite racquetball.de mal gucken. Da ist eine Spalte mit den Tagesturnieren. Da sehen Sie Städte wie Traunstein und Augsburg. Und jetzt war eins in Stuttgart. Dann kommt wieder Bocholt. In Berlin sind welche. Da gibt es schon eine ganze Menge Turniere, die man auch wirklich über ganz Deutschland verteilt ausrichten kann. Ja. Auch im Norden.
Sie haben jetzt gesagt, knapp 500 Menschen oder 300-400 Menschen sind in Deutschland, die im Moment aktiv Racquetball spielen. Wie ist das mit der Anerkennung dieses Sports? Also es gibt ja das Dach oder die Dachgesellschaft, den Deutschen Olympischen Sportbund, hat man da in irgendeiner Weise Schnittstellen, weil 3 Sportarten oder 3 Teilsportarten olympisch sind? Oder wirtschaften Sie im Moment komplett quasi für sich ohne Anerkennung, sage ich jetzt mal, des Deutschen Olympischen Sportbundes?
Ja, also wir sind natürlich ein anerkannter Sportverband, in dem wir im Vereinsregister angemeldet sind.
Ja.
Aber das ist natürlich nur ein bürokratischer Akt. Wir haben auch schon mal, zu Beginn meiner Amtszeit habe ich das mal versucht und habe beim Olympischen Sportbund mal angerufen. Aber die machen da die Hürden schon sehr hoch. Da läuft so eine Zahl raus, da muss man, glaube ich, mal 10.000 Mitglieder haben oder sowas,
ja,
damit man da überhaupt anerkannt wird. Und da können wir im Moment nur von träumen. Ja, wir haben zwar 5 Ligen, Squash hat auch nicht viel mehr, sagen wir mal, aber man kann von olympischen Gedanken kann man noch träumen. Die FIR, der internationale Körper, die möchten gerne die Sportart olympisch machen. Da wird auch eine ganze Menge Lobbyarbeit irgendwo in der EU geleistet. Aber ich denke mal, auf absehbarer Zeit wird das nicht passieren. Jetzt müssen wir denken, Squash und Rugby ist auch nicht olympisch. Ja? Und wie viele Leute spielen Rugby in wie vielen Ländern?
Mhm. Ja,
das ist Wahnsinn.
Ja. Was sind denn dann die Ziele für Sie als Racketlon-Verband beziehungsweise für Sie als Präsident dieses Racketlon-Verbandes für die nächsten Jahre? Racketlon soll ja sicherlich dann auch noch gerne ein bisschen wachsen.
Ja, sicher. Gut, ich kann jetzt nur für mich in diesem Augenblick sprechen, weil am Samstag ist Hauptversammlung und da muss ich erstmal nochmal neu gewählt werden. Aber sollte das so sein, ich habe Spaß, Junioren zu fördern. Ja, wir haben also letztes Jahr bei der Europameisterschaft haben wir ein richtig tolles Erlebnis gehabt, in dem unsere U13 Europameister geworden ist. Und einer von den beiden ist auch Einzel-Europameister geworden. So, da haben wir unheimlich viel Spaß gehabt, weil das hatten wir vorher nicht. Mhm. Sie müssen bedenken, wie schwierig ist denn das, einen 10- bis 13-Jährigen schon zu 4 Sportarten zu bringen. Und wenn man mal gesehen hat, wie toll die schon gespielt haben in diesem jungen Alter, das ist der absolute Wahnsinn gewesen. Nur, das hängt natürlich an den Eltern. Mhm. Weil, bringen Sie mal eine Mutter dazu, den Jungen in 4 Sportarten irgendwo hinzubringen. Und dann auch die Beiträge zu bezahlen, das kann auch nicht sich jeder leisten da halt. Ne? Aber das sind meistens Spielerkinder, die dann da auftreten. Nur, ganz klar, da hat man schon richtig Spaß, wenn man so ein bisschen die Jugend fördert. Wir hatten in Deutschland hier in Schwandorf im Juli die deutschen Meisterschaften und da hatten wir eine U13 und eine U16 Konkurrenz mit richtigen deutschen Meister und so weiter. Also das wäre ein Punkt, Junioren zu fördern. Das steht aber bei uns in der Satzung drin, dass wir das machen müssen.
Ja.
Ist nur schwierig, ganz schwierige Aufgabe. Wegen auch dieser fehlenden Hallen, die man mal eben vor Ort haben müsste. Ja, und wir müssen diesen Sport mehr Leuten zugänglich machen und bekannter machen. Ich sage mal ein Beispiel. Ein Radfahrer, ein Schwimmer und ein Jogger. Da wissen 99%, die wissen, was ist Triathlon.
Ja.
Ja. Fragen Sie mal einen Tennisspieler irgendwo in der Bezirksklasse B, ob der schon mal was von Racketlon gehört hat. Da werden sie zu 80% die Antwort, nee, habe ich noch nie gehört.
Ja.
So, das muss man mal ändern. Wir müssen zumindest dafür sorgen, mal, dass jeder Schlägersportler wirklich mal diese Sportart mal kennt. Und vielleicht mal sagt, oh komm, in der Jugend habe ich Tischtennis gespielt, jetzt spiele ich Tennis und Badminton gehe ich alle 2 Wochen im Betriebssport. So, das mache ich jetzt mal. Und dafür machen wir diese Tagesturniere.
Mhm.
Das ist unser Haupttool überhaupt, dass wir Leute mal dazu bringen, diese Sportler mal auszuprobieren. Weil wenn das nicht organisiert wird, dann kann man das auch nicht machen. Also ein Privatmann wird jetzt nicht hingehen in so einer Halle und sagen so, wir machen jetzt mal alle 4 Sportler an. Ne? Das muss schon organisiert werden. Und das fördern wir. Also jeder, der sich eine Halle besitzt und vielleicht sowas mal organisieren möchte, den fördern wir so, dass wir denen die Bälle zur Verfügung stellen. Das ist ein echter Kostenfaktor, mhm, speziell Badmintonbälle. Wir spielen immer mit echten Federn. Die kosten also 1,80 Euro das Stück. Ne?
Mhm.
Haut man mal schräg drauf, dann ist der kaputt.
Ja.
Also das ist ein echter Kostenfaktor. Und wir sponsern als Deutscher Racketlon-Verband sponsern wir die Bälle für jeden, der so ein Turnier mal ausrichtet. Vielleicht hört ja einer zu jetzt gerade und sagt, für mich ist das was. Dann darf er mich gerne kontaktieren.
Die Adresse vom Racketlon-Verband steht hier im Beitrag unter dem Podcast. Die könnt ihr dann also dort verfolgen. Frank Kleiber, es hat mir großen Spaß gemacht, über Racketlon zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, mir auch.
Das war Racket Blon hier in der Sportschau auf meinsportradio.de. Am Wochenende finden die deutschen Meisterschaften statt, beziehungsweise die Bundesliga findet statt in Karst. Und auch das steht im Beitrag hier zu diesem Podcast. Das war's mit Racket Blon.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.